Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die dieses Jahr nicht mehr den Super Bowl gewinnen kann. Ich weiß, tragische Nachrichten. Und ihr denkt euch gerade so, wieso, wer spricht da überhaupt? Weil ich bin aus meinem Urlaub zurück. Ist das schön, wieder zu Hause zu sein bei euch. Und ich mache das Ganze natürlich wieder nicht alleine, sondern Micho ist auch dabei. Micho, danke, dass du mich so würdevoll vertreten hast.
Immer wieder gerne und hallo zusammen.
Und Tobi ist natürlich auch dabei.
Moin Moin.
Und da wir das Ganze natürlich immer versuchen, interaktiv und mit Gästen zu gestalten, haben wir auch diese Woche wieder einen Gast. Und da haben wir Bengals-Fan vermutlich. Und zwar den Steven haben wir uns eingeladen. Herzlich willkommen, Steven.
Vielen lieben Dank und eine wunderschöne gute Tageszeit.
So, wer bist du eigentlich? Also ja, du bist Steven, das wissen wir jetzt. Wessen Fan bist du, warum und was tust du sonst im Football Deutschland und rund um deine Lieblingsfranchise?
Also ich bin, wie gesagt, Steven, ich gehe auf die 40 zu, leider. bin Bengals-Fan seit 88, weil mein Vater sich tierisch aufgeregt hat. Der war glühender Cowboys-Fan und die sind einem wunderschönen Novembernachmittag von den Bengals zerlegt worden. Ich hatte Football bis dahin ziemlich langweilig gefunden, aber so eine No-Huddle-Offense, also keine Pausen dazwischen. Und Tigerstreifen, die haben es meinem achtjährigen Ich damals angetan. Und ich bin bis heute hängen geblieben, trotz der 90er. Und ja, bin heute beim German Jungle Podcast, wo wir quasi was Ähnliches machen, nur in anderen Farben.
Oh, und mit einem anderen Tier. Ja, cool. Habt ihr von den Bengals Germany, gibt's da irgendwie Fangruppen, eine Fangemeinschaft? Wo findet man euch und wo findet man euren Podcast?
Also, uns findet man in erster Linie auf Facebook. Da sind wir unter dem German Jungle Podcast zu finden, aber auch unter den Cincinnati Bengals Fans Germany. Da konzentrieren wir uns hauptsächlich drauf. Es gibt es zwar auch bei Instagram, das macht ein Kollege von uns für uns, aber wir sind da hauptsächlich, wie gesagt, auf Facebook und unser Podcast finden wir auf Spotify oder einfach mal auf Anchor beispielsweise suchen. Da sieht man dann auch andere Orte wie Google Play beispielsweise.
Ja, wunderbar. Werdet ihr übrigens da draußen auch alles in den Shownotes haben, die ganzen Links zum Podcast und zur Facebook-Seite und so weiter und so fort. Also, falls ihr da noch was hören wollt von den Bengals-Fans und was sehen wollt auf Facebook oder auch auf Instagram, könnt ihr euch die Links da abholen. Wundervoll, freut mich, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Und ja, jetzt würde ich mit den anderen, mit euch einfach mal in die unglaublich krassen News, weil diese Woche ist wirklich nicht so viel passiert. Wir haben McMillan auf IR gesetzt, oh Wunder, ein weiterer Spieler, und haben Calvin Munson, Linebacker vom Practice Squad der New England Patriots, unter Vertrag genommen. Micho, du darfst dich dazu jetzt 20 Minuten lang auslassen.
Gut, okay, ja, das wird schwierig mit 20 Minuten. Also Tatsache ist, ja, es ist wieder ein New England Spieler für zwei Spiele, oder beziehungsweise aus dem Practice Squad von New England für zwei Spiele. So what? Es ist nur sehr auffällig, dass Strauss sich da natürlich sehr stark dran bedient. McMillan, war es nötig, ihn auf AR zu setzen? Weiß ich nicht. Es geht jetzt um zwei Spiele. Allerdings kann ich natürlich verstehen, wenn genau diese Moves dann uns als Tanking ausgelegt werden. Als ob uns Gewinnen nicht ganz so wichtig wäre. Okay, das kann ich jetzt auch nachvollziehen, aber ich sag zu dem Zeitpunkt der Saison, tankt dann die ganze NFL. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht zu sagen.
Das stimmt. Tobi, du darfst deinen Senf da gerne auch noch zu abgeben.
Ja, also man muss dazu natürlich erstmal sagen, McMillan ist tatsächlich so verletzt, dass er die letzten zwei Spiele nicht spielen kann. Also das ist ja jetzt nicht so, wir verlieren mal absichtlich und setzen 35 unserer Spieler auf IR, weil wir spaßig und lustig sind. Also der ist schon verletzt.
Das musst du einem Experten aber auch mal sagen.
Ja. Kann man ja nicht wissen. Ne, das muss man den Experten, ja, und so weiter.
Pünktchen. Halt, stopp.
Weiter zu.
Gut.
Zu Munson. hat auch bei den Giants gespielt 2017, da gar nicht mal so schlechte Stats abgeliefert, von daher ist schon talentiert. Mal gucken, was er in den letzten zwei Spielen so zeigen kann und naja, vielleicht ist er ja was fürs Trainingscamp nächstes Jahr. Mal sehen.
Okay. Das war dann auch genug von Munson. Und wo wir gerade von herausragenden Spielern sprechen, hat keiner unserer Spieler in den diesjährigen Pro Bowl geschafft. Das ist natürlich erschreckend. Ich hätte natürlich damit gerechnet, dass Charles Harris es auf jeden Fall schafft.
Und ich habe da ein kleines Veto, Rico. Es gibt einen Spieler, der bei uns gespielt hat, und zwar in der Regular Season gespielt hat, der im Pro Bowl ist.
Ja, bla. Es gibt alle Spieler, die von uns weggegangen sind, sind im Pro Bowl. Also, ich meine, Tunsil ist im Pro Bowl, Fitzpatrick ist im Pro Bowl und
Minka Fitzpatrick, ne?
Yeah, you don't say. Und wer ist noch im
Jarvis Landry.
Ja, Jarvis genau. Landry.
Er hat ja auch knapp 100 Yards mehr als Devante Parker. Aber 3 Touchdowns weniger.
Der hat doch nicht über 1000 Yards.
Doch, der Landry hat, meine ich, schon über 1000 Yards.
Naja, gut. Parker hat 950, glaube ich, oder sowas. Ne? Also nicht mehr ganz so.
Halt, stopp, als ob. Was? Ist das echt so?
Ja.
Ja, ja.
Und ich glaube, Parker hat, nee, oder Landry hat mehr Rushing Yards, glaube ich. Auch noch.
Ja. Das kann sein.
Ja, gut, ist jetzt aber
nicht Thema. Wir reden von 15.
So, so, ja, also gut, ich konnte es nicht glauben, aber er hat echt zu viel. Unglaublich. So, genug geäht. Ja, was sagt ihr dazu? Also, ist keine Überraschung. Ich meine, wir müssen auch ehrlich sein: Devante Parker, er hätte auch einfach nicht gespielt, selbst wenn er im Pro Bowl gewesen wäre. Ja, das hat er gerade auf Twitter geschrieben. Ja, am Mittwoch.
Beleidigte Leberwurst.
Nein.
Ich hätte nicht schon, gespielt. Dass das mit Namen
nee. So.
Naja.
So, was wollt ihr dazu noch irgendwie was Großartiges sagen? Dass,
ja, Pro Bowl ist, so eine Pro Bowl-Nominierung ist für die Karriere der Spieler halt schon relativ wichtig. Das ist für die karrieremäßig eine Auszeichnung. Rein sportlich hat es nichts zu bedeuten.
Absolut. Findest du das echt, Wert. Dass das karrieretechnisch
ja,
was doch, zu sagen hat?
Das ist nicht umsonst, dass das immer wieder erwähnt wird und das zeugt, wenn ja, man das mit der Kameras hat, das zeugt immer von der gewissen Qualität, was die Spieler auch durchaus gerne immer wieder angeben und was immer wieder angegeben wird. Und das ist schon ein gewisses Qualitätsmerkmal.
Verdienst okay, du mehr Geld?
Ich glaube ja.
Okay.
Ich möchte übrigens dazu sagen, dass damit auch eine Serie endet. Dass der Spieler, der die letzten, ich glaube, 3 bis 4 Pro Bowls vor Ort war, jetzt dieses Jahr dann auch nicht dabei ist, es sei denn, Jarvis Landry nimmt ihn mit, obwohl er jetzt in Cleveland spielt.
Den OBJ.
Der großartige Walt Akins, der immer sonst die Coverage für die Dolphins gemacht hat.
Oh.
Der sonst immer am Rand stand und die Interviews geführt hat und Kameraspürkis gemacht hat, der ist dieses Jahr auch nicht da.
Gibt's ja gar nicht.
Ja, ist ja. Skandal, ich weiß.
Ja, ich weiß. Aber da können wir Steven vielleicht mit ins Boot nehmen. Die Bengals haben einen Pro Bowler. Ich glaube einen, oder?
Ja, Geno Atkins. Zum Glück hat man nur einen.
Immerhin. Ja.
Ja, aber Geno Atkins, wenn ich ehrlich bin, er ist immer noch gut, aber er ist weit von seiner Spitzenform weg und er hat in diesem Jahr eigentlich auch nichts getan, um Pro Bowl zu rechtfertigen, da ist wahrscheinlich einfach nur sehr viel Name.
Ja gut, er heißt halt Atkins wie diese berühmte Diät, das kann ich schon verstehen.
Er sieht aber nicht aus wie Diät.
Wunderbar. Gut, also ich habe jetzt keine News mehr auf dem Zettel. Wenn jetzt einer von euch noch eine News hat, kann er sie jetzt laut rausschreien.
Oder für immer schweigen.
So, das wollte ich nicht sagen. Das klingt immer so nach, wir sind jetzt verheiratet, aber ja, du hast recht.
Das sind wir doch eh.
Oh.
Tobi und ich, wir verenden teilweise schon unsere Sätze.
Ja, genau. Das ist uns letztens aufgefallen.
Boah, ich muss mal eben.
Boah. Ja, nein. Ansonsten ist es so wie immer, wenn wir den Podcast zu Ende aufgenommen haben, eine halbe Stunde später geht's dann los. So wie immer.
Ja. Normal, ne? Sonst wäre es auch langweilig. Aber gut, dann würde ich jetzt mich übergeben also an Micho, mit dem Roundup.
Ja, dann kommen wir mal zum Roundup, wo der Steven sich dann auch jederzeit gerne wieder einschalten darf. Ich habe tatsächlich 4 kleine Themen aus der NFL rausgesucht, die auch alle relativ kurz sind und sogar teilweise was mit den Dolphins zu tun haben.
Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe 4 kleine Themen, also um euch das mal zu erklären, wie das abläuft. Also Micho erzählt uns nie, über was es geht. Ich glaube, einmal hat er ein Thema verraten. Und wir wissen nie, worum es geht. Und es ist eigentlich auch immer so, dass er sagt, ah ja, ich habe nur sowas ganz minimal vorbereitet, so gerade so, au passant, ich hatte überhaupt keine Zeit. Und dann kommt er, ich habe also 4 kleine Sachen habe ich. Ah, aber gut, dann schieß los, ich hab Bock.
Kenny Drake, einer von 3 Spielern der letzten 5 Saisons, der 4 oder mehr Rushing-Touchdowns in Folge in einem Spiel erzielt hat. Oder mehr als 4 Rushing-Touchdowns, 4 oder mehr Rushing-Touchdowns in einem Spiel erzielt hat. Leute, was war mit dem los? Bei uns hat er nichts auf die Kette bekommen. Warum, Tobi?
Naja, also in erster Linie ist das, was wir ihm da als Vorblocker hingestellt haben, zum Blocken von irgendwelchen Laufrouten eher bedingt geeignet. Und zum Zweiten, freut euch doch einfach, Jungs. Wird der Pick, den wir kriegen, wertvoller. Genau das sollte er doch machen.
Rico, ist denn die O-Line der Cardinals jetzt so viel besser als die O-Line von uns?
Sie ist besser. Das reicht, glaube ich, schon. Ich glaube, sie ist nicht überragend. Sie ist halt, ich würde sie als durchschnittlich beschreiben. Ich habe die Cardinals wirklich nicht so viel gesehen, um da ein großartiges Urteil zu fällen. Aber gut, er hat jetzt einfach, es ist so ein neuer Wind und dann zeigt man mal eben, was man kann. Und ich glaube nicht, dass das jetzt auf Dauer so weitergehen wird.
Also dann hat Josh Rosen aber wirklich gegriffen. Von der schlechtesten O-Line, das war nämlich letztes Jahr die O-Line der Cardinals, zur schlechtesten O-Line, das sind nämlich 4, würde ich sagen.
Ist er selber schuld?
Okay.
Mein Gott, er hätte sich auch rausstreiken können.
Aber es zeigt halt, dass Murray, dass man Murray auch noch nicht abschließend bewerten kann, weil dass er jetzt besser als Rosen wäre oder sowas. Weil ich glaube, der Leistungsunterschied ist tatsächlich von dem, was ich so sehe, viel dann die O-Line. Aber gut, ein anderes Thema wäre dann, die Browns haben die Bills abgelöst. Wisst ihr auch in was? Großes Geraden.
Steven, hast du da Alphabet.
Browns haben die Bills abgelöst.
Ja, die Browns haben die Bills einen Rekord abgejagt.
Die in der Halbzeit retiren wollten?
Hat's was mit den Playoffs zu tun?
Genau.
Oh.
Das längste Team, das nicht in die Playoffs war, hat die längste Durchstrecke, haben jetzt die Cleveland Browns inne. Zumindest habe ich das gelesen.
Ja. Ja, aber das können nicht die Bills gewesen sein, weil die waren doch vor.
Ja, aber die hatten bis dahin den Rekord.
Ja, aber die waren doch vor 2 Jahren in den Playoffs oder so?
Da hatten wir sie im letzten Spielzug der Saison doch noch in die Playoffs reingebracht.
Ja.
Genau. Und das war das von deren letzten, vorletzten Playoff-Trout bis zum letzten, das war die längste Durchstrecke, die es gab. Und das haben die Browns jetzt abgelöst. Die Browns haben jetzt die längste Durchstrecke und das mit dem Kader. Steven, wurde das bei euch nicht auch so gesagt, von wegen, naja gut, die Browns eigentlich Playoff-Kandidat?
Man hat's viel gehört, einige von uns haben es auch so gesehen. Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht die komplette Shitshow wird, aber dass das nur 1-2 Niederlagen braucht, damit da so die Stimmung kippt, dass das Team eine wirklich durchwachsene Saison haben wird.
Ich meine, du bist da ja deutlich näher dran in der Regel als wir, als Division Rival. War damit tatsächlich zu rechnen? Also ich hatte die Browns tatsächlich vor den Steelers und wenn ich ehrlich bin, auch vor den Ravens. Was habt ihr da? Habt ihr das nicht auch so gesehen oder hattet ihr doch schon so die Reihenfolge, dass die Ravens so weit vorne sind?
Ja, also ich habe in der Offseason schon gemerkt, dass irgendwie Baker, ich glaube, irgendwie 40 oder 50 Werbefilme gedreht hat. Also die komplette Offseason, ich glaube, das waren sogar mehr. Er ist ja schon ein relativ schwieriger Charakter, der sich auch mal gerne mit der Presse anlegt. Dazu packst du dann noch andere Diven wie OBJ dazu. dann hast du einen Rookie-Head-Coach. Ah, und da, ah, das kann halt ganz, ganz schnell schieflaufen, gerade bei einer Franchise, die so eine, ja, so ein bescheidener Ownership und so einen bescheidenen Front Office hat, wo, ja, einfach, da ist, du hast bei denen das Gefühl, die haben einfach keine Mentalität da. Da ist keine Marschrichtung vorgegeben. Da macht halt jeder was. Und das kommt am Ende bei raus.
Rico, hast du damit gerechnet, dass der, dass die diesen Rekord holen, diese Saison?
Na gut.
Du bist ja ein Baker Mayfield-Fan, soweit ich weiß.
Ich mag ihn, ja. Und ich habe auch gesagt, dass er für mich in dem Draft die absolute Nummer 1 war. Und die Sache ist die, vor der Saison war schon relativ klar, dass diese Division verdammt eng wird. Ich hätte gedacht, dass OBJ und Jarvis Landry jetzt nicht so ein bisschen rumbitchen, sondern einfach versuchen zusammen, weil sie ja im College zusammengespielt haben, da wirklich was auf die Reihe zu bringen, dass die Ravens offensiv so stark sind, dass haben einige vermutet, aufgrund von Jim Harbaughs Ansage, sowas hat man noch nie gesehen. Und er hatte nicht Unrecht. Sowas hat man in dem Maße noch nie gesehen. Und du hast ja immer noch die Steelers, die für mich vor der Saison auch definitiv einen Playoff-Kandidat waren, zusammen mit den Browns. So, das war für mich so ein Duell, so zwischen den beiden Teams entscheidet sich's. Ich habe die Ravens schon eher an eins gesehen, weil sie einfach von der Defense schon am besten waren und vom Vergleich, vom Coaching halte ich Jim Harbaugh schon so mit zum nicht unbedingt besser als der Herr von den Steelers, aber deutlich besser als Freddy Kitchens und von daher habe ich denen da schon die Upside gegeben. Und aber dass es so krass ist, dass es halt jetzt die Steelers 8-6 und die Browns 6-8 stehen, das hätte selbst ich nicht gedacht.
So, dann geht die nächste Frage an Tobi. Tobi, es geht diesmal um eine andere Franchise, und zwar eine Franchise, die von vielen Experten als mit das ausgeglichenste Team der NFL gesehen wurde vor der Saison und als klaren Super Bowl-Contender. Das ist ein Team, das in den letzten drei Spielen gegen die Miami Dolphins verloren hat, gegen die New York Giants knapp gewonnen hat und jetzt gegen die Redskins knapp gewonnen hat. Was ist denn da los?
Wenn ich jetzt unfair sein würde, würde ich sagen, die falschen deutschen Fans, aber ich bin mal sportlich gerecht. Also, naja, es gibt da einen Spieler, wenn der gut spielt, gewinnen sie, wenn der schlecht spielt, verlieren sie. Er hat aber auch null Unterstützung. Das ist deren Quarterback Carson Wentz. Und ganz ehrlich, das Wide Receiver Core von der Eagles ist grottenschlecht, ist beschissen.
Ja, aber die haben einfach die Todes-O-Line. So, mein Gott, der konnte. Ich war ja gegen Miami da. Das war ja. Ich hätte dem von da, wo ich saß, ich hätte rausgehen können, einen Hotdog holen können, ihm den aufs Feld bringen können und wäre am Ende noch am Platz gewesen und er hätte immer noch Zeit gehabt.
Was spricht dem jetzt bei mir entgegen? Ich habe gesagt, wenn er
gut spielt, keine Unterstützung hat. Ja, er hat Unterstützung durch die O-Line, aber
hast du mal gesehen, wie viele fangbare Bälle oder wie viele Bälle, die man locker hätte catchen können, die haben fallen lassen? Also
witzigerweise sind was? Die Cowboys sind nämlich die Mannschaft mit den meisten Drops bei den Wide Receivers.
Okay, ja gut, aber das ist bei Philly schon auffällig.
Krass, ja.
Ich hatte mir ja so Anfang der Saison mal die Free Agents angeguckt. Ich hatte Nelson Aguilar mit auf der Liste und was der da dieses Jahr spielt, ne? Als hätte der keinen Bock mehr auf Football und will überhaupt keine neue Franchise mehr.
Weiß ich nicht. Oh, also schlimm. Bei den Eagles könnte man halt fast sagen, ob da irgendwie das Scouting versagt, dass die keine Leute da haben oder weil es sind so viele Talente da draußen, die man einfach nur jetzt unter Vertrag nehmen muss. Ich weiß nicht, ob die kein Scouting haben oder weiß ich nicht.
Du bist so ein Arsch, echt. Der arme Kerl, ey.
So, so, egal, Malta.
Genau, es hört ja keiner zu. Das muss jetzt einfach so sein. Das ist so, glaube ich, jetzt so ein interner Gag. Vielleicht wird es nachher nochmal aufgeklärt. Aber ich würde gern zum nächsten
Thema. Dann müssen wir es jetzt aufklären.
Na, mal weiter. Los,
hopp. Genau, wir gehen jetzt einfach mal zu meinem letzten Thema. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich von euch gern wissen würde, was ihr generell davon haltet. Und zwar das Black Hole. Oakland Raiders, die haben ihr letztes Heimspiel gemacht, sie haben es verloren, sie ziehen jetzt um nach Las Vegas und was mich interessieren würde, und auch da fangen wir wieder mit unserem Gast Steven an, ist, was haltet ihr grundsätzlich von Umzügen von Franchises allgemein und im Speziellen von diesem Umzug?
Ich find's grundsätzlich sauschade, es gibt so ein paar Franchises, die haben nicht wirklich so ein festes Zuhause, das ist so, die wandern ganz gern mal. Da gehören ja auch die Raiders dazu, die waren ja auch schon in L.A. Ja, und ich finde es schade, weil gerade als sie zurück nach Oakland gekommen sind, da ist ja dieses Black Hole entstanden, da einfach diese ganzen verrückten Fans gesagt haben, wir heißen unser Team jetzt willkommen, wir geben den Gegnern Hölle auf Erden und wir machen jetzt eine Show und es war geil. Ich fand es echt geil. Es sind Assis, absolut ohne Zweifel, aber ja, ich meine, ein Live-Spiel ohne ein paar Assis, da hast du keine Stimmung, so leid es mir tut. Und ja, ich werde es echt vermissen.
Okay, Rico, was ist deine Meinung?
Ja, Umzüge sind immer scheiße. Ich musste dieses Jahr auch schon zweimal umziehen. Aber es ist, ja, es ist bescheiden, gerade für die Fans. Das Blöde ist halt, dass die NFL dahingehend halt ein Business ist. So, und es gibt ein paar Franchises, wie Steven auch schon sagte, die halt schon öfter umgezogen sind, wo ich auch sage, so, okay, ja, sie ziehen jetzt um, aber es ist so, so, es tut nicht weh. So, es würde mir wehtun, wenn die Dolphins jetzt umziehen. So, das, oder die, keine Ahnung, die Steelers, so, das sind so für mich Mannschaften, wo ich sage, so, okay, nee, lass die mal da, oder die Dallas Cowboys, ja. Das wäre so, was, wie die Cowboys ziehen um. So, das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber die Raiders sind so ein Team. So, die Titans wären auch so ein Team, wo ich sagen würde, so, ja, ist zwar schade, aber ja, ne, habe ich jetzt zu wenig Bezug zu, als dass mich das so mitnehmen würde.
Wobei die waren ja auch nicht immer die Titans, ja.
Wollte ich gerade sagen, das waren die Houston Oilers waren das früher.
Ja, die waren bei uns in der Division. Ja.
Damals.
Mit Warren Air Moon.
Richtig.
Ja, der war richtig gut damals. Also.
Ja. Erster schwarze Quarterback, meine ich, ne?
Ja.
Der erste schwarze Starter, meine ich. Und das Lustige, er war auch undrafted Free Agent.
Ja. Aber Tobi, du darfst deine Meinung auch noch äußern.
Allgemein Umzüge nicht so toll, kann ich aber vielleicht aus gewissen Gesichtspunkten nachvollziehen. Las Vegas ist grauenhaft. Also der Umzug von Oakland nach Las Vegas ist grauenhaft, weil da wird eine Franchise genommen, von rechts auf links gedreht und die können alles das, was sie sich die letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahre aufgebaut haben, in die Tonne kloppen. Die brauchen ein neues Logo, die brauchen ein neues Image, die brauchen alles neu. Und das finde ich halt grauenhaft scheiße, weil gerade so in Europa ist ja das Logo der Raiders immer so präsent gewesen und das kannst du jetzt total in die Tonne kloppen.
Wieso?
Weil du das mit Las Vegas nicht verkaufen kannst.
Aber sie bleiben doch die Las Vegas Raiders, meine ich. Ich glaube, sonst hat sich doch nichts, oder?
Ich denke auch nicht.
Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren
mein Gott.
Irgendwie verändern wird.
Auch da gibt es die berühmte Fluch der Fluch der Karibik-Show, ne? Also
ja.
Bei den Piraten und
so. Die Schwerter einer Vegas-Show, ganz ehrlich, da kannst du auch einen Eiffelturm drauf kloppen.
Die Schwerter hinten werden einfach vergoldet für Las Vegas und dann war es das.
Das geht ja nicht, weil sie ja schon die Las Vegas Golden Knights haben. Mein dieses Eishockey-Gedöns da.
Dann bleiben sie so, wie sie sind.
Kriegt eigentlich jeder Sitz im Stadion eine eigene Slot-Machine oder wie läuft das?
Ja. Du hast so ein Bildschirm in dem Sitz vor dir und kannst dann online zocken.
Oh, wenn es Spiel zu scheiße ist, ne?
Ich dachte gerade schon, Steven sagt jetzt so, ja, hat jetzt eigentlich jeder aus dem Black Hole einen Stuhl mitgenommen, weil da gab es auch Szenen oder halt Videos auf allen Social-Media-Kanälen, wie die Leute Stühle rausgerissen haben, sie entweder aufs Feld geschmissen haben oder sie einfach mit nach Hause genommen haben.
Ich meine, das Team ist ja zum Schluss jetzt bei der Niederlage gegen Jacksonville auch richtig ausgebuht worden, ne?
Ja.
Die waren nicht pfleglich mit denen.
Ja, selber schuld. Aber auch die haben, nee, weiß ich gar nicht, wie viele Pro Bowler.
Die Raider?
Ja, Richie, also zumindest haben sie so, weißt du, diese zweite Reihe dahinter, die reinrutschen, wenn wer absagt. Da unter anderem auch Richie Incognito ist auf dieser Liste.
Ich muss halt leider sagen, er spielt auch gut.
Ja.
Er mag einen ziemlichen, einen ziemlichen Dachschaden haben, aber er spielt leider gut.
Das ist richtig.
Naja, sicher.
Das ist richtig. Naja, gut.
Ja, das waren meine vier kleinen Themen. Ich wiederhole sie nochmal. Es ging um Kenyon Drake, es ging um den Rekord der Cleveland Browns, um den Abschied von Black Hole und um den Absturz eines Super Bowl-Contenders mit den Eagles. Und dann übergebe ich das Wort wieder an Rico.
Ach, danke dir, Do. Und wo du gerade von Absturz redest, können wir auch über den Absturz der Dolphins letzte Woche in Halbzeit 2 sprechen. Weil wir haben gegen die Giants gespielt und es sah zur Halbzeit gar nicht so schlecht aus, wo wir 10-7 geführt haben. Nur haben wir am Ende knapp mit 20-36 verloren. Aber sind wir doch alle ehrlich, das war kalkuliert, um Eli Manning einen zumindest ausgeglichenen Rekord zum Ende seiner Karriere zu schenken. Weil wer wären wir, wenn wir in so einer Saison auch noch neben den Eagles Eli Manning da den Rekord versaut hätten? Seinen Rekord, nicht seinen Rekord, seinen Rekord. So, und jetzt mag der Tobi einfach mal so ein bisschen aus seiner Sicht zu erzählen, was war schön, was war noch schöner und was war vielleicht nicht ganz so gut?
Zwei komplett verschiedene Halbzeiten, relativ gut und relativ stark angefangen. Nur was das Problem auch schon im Spiel gegen die Jets war, die Überlegenheit, die auf dem Feld zunächst da war, nicht in Punkte umgemünzt und einfach nicht aufs Board gebracht. Also wir haben die Giants in der ersten Halbzeit relativ gut im Griff gehabt, sind aber nur mit 10-7 in die Halbzeit gegangen. Also da hätte man, wenn man gerade auch in der Red Zone zum Beispiel die Sachen vernünftig ausgespielt hätte, sicherlich auch einen weiteren Abstand haben können, dass man hinten raus sich vielleicht die ein oder andere Schwächephase hätte erlauben können. Das war ein bisschen schade. Das Einzige, was ich wirklich als absolut positiv aus dem Spiel herausziehen will, ist, ja gut, zwei Sachen. Eine Sache, wie sollte es anders sein? Devante Parker war jetzt ein Spiel relativ kurz nur dabei, war im Concussion-Protokoll in der Zwischenzeit, konnte aber spielen und hat mit 4 Catches, 72 Yards und 2 Touchdowns seiner Saison, die jetzt vorher schon beeindruckend war, noch ein kleines Krönchen aufgesetzt und hat jetzt in den nächsten zwei Spielen Zeit, die knapp 50 Yards, die er für die 1000 braucht, noch draufzupacken, um es zu einer sehr herausragenden Saison für ihn, aber auch für die Franchise zu machen. Also das fand ich beeindruckend.
Als zweiten Punkt vielleicht. Ich weiß noch, wie ihr gelacht habt, wo ich gesagt habe, die
wollte
1000 Receiving Yards, 10 Touchdowns. Mhm. Ich wollte es nur eingeworfen haben. Erzähl weiter.
Ja, ich habe so einiges gesagt vor der Saison, aber egal. Miami hat ein Laufspiel. Und zwar ein gar nicht mal so schlechtes. Also mit Patrick Laird, Miles Gaskin und unserem Rushing Leader Ryan Fitzpatrick. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich sag dazu nichts mehr. Ich habe auf Twitter schon genug
zugesagt.
Go on. 122 Yards. Ich glaube, gefühlt ist es mit am meisten, was wir dieses Jahr an an Rushing Yards erzielt haben. Und endlich haben Patrick Laird mit 12 Carries und Myles Gaskin mit 9 Carries auch mal die Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen, dass sie mit der O-Line und der Schwäche, die Wege frei zu blocken, natürlich nicht die Zahlen produzieren würden, die sie vielleicht vom Potenzial her könnten, war auch klar. Aber es war okay. Also es hat sich jetzt keiner nachhaltig als Super Running Back empfohlen, aber für das, was wir dieses Jahr schon gewohnt sind, war es in Ordnung.
Gut. Dann würde ich jetzt, bevor wir da in irgendwie noch eine kleinere Diskussion einsteigen, vielleicht Micho einfach mal bitten, noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen und uns wirklich mal von Latz zu knallen. Was ist da schiefgelaufen?
Also, ja, was ist da schiefgelaufen? Ganz ehrlich, es ist in der Hauptsache schiefgelaufen, dass unsere Secondary einfach ausgedünnt ist. Mit der Secondary, mit den Rookies, das ist gar kein Vorwurf an die einzelnen Spieler, das ist einfach die Unerfahrenheit. Natürlich fehlt zum Teil auch Qualität, aber da konnte Eli Manning einfach rausfeuern, was er wollte. Unser Team ist mittlerweile so runtergebrochen, dass ihn die Interceptions einfach nicht gestört haben. Ja, und dann dementsprechend, dann brichst du irgendwann auseinander. Also ich würde sagen, der Safety war der Knackpunkt. Es gibt noch ein paar andere Takeaways, die ich aus dem Spiel mitnehmen würde, aber ich würde jetzt auch die Niederlage nicht zu hoch hängen, sondern würde ganz einfach sagen, Unerfahrenheit, natürlich auch mangelnde Qualität, die aber nicht dem Roster-Building diesmal geschuldet ist, sondern die tatsächlich auch der Verletzung geschuldet ist und halt eben dem Alter des Teams. Denn ich sage, mit einem Bobby McCain, mit einem Xavier Howard, sieht das zum Beispiel der Secondary schon ganz anders aus. Ja. Und ja, da kannst du ganz einfach das kannst du irgendwann nicht mehr kompensieren. Das ist der Hauptpunkt. Ansonsten würde ich viele Dinge von denen, die Tobi gesagt hat, unterschreiben. Natürlich gibt es noch ein paar andere Takeaways, aber du sagst es ja, du möchtest gleich noch in eine Diskussion einsteigen. Dann warte ich mal, ob die Dinge da noch kommen.
Ich dachte, du bringst jetzt die ganzen Diskussionspunkte auf, aber ich kann...
Kann ich gerne machen.
Deswegen, ich dachte, weil normalerweise ergibt sich das ja so aus diesem Fundus, dass einer sagt, Alter, also der Spieler, und dann sagt der andere, Alter...
Okay, fangen wir an. Devante Parker, stimme ich Tobi zu, großartig. Ich ziehe auch vor dir den New-Trikot, dass du es als Bold Prediction gesehen hast. Er spielt tatsächlich eine absolute Breakout-Saison. In der nächsten Saison kommt es halt drauf an, dass er es beweisen kann, dass das nicht so ein One-Season-Wonder ist. Die Anlagen dazu hat er aber in jedem Falle. Und er hat es geschafft, dass er mir nicht davon, von dem ich überzeugt bin. Weiterhin, man merkt bei Albert Wilson, finde ich, je weiter er von seiner Hüftverletzung weggeht, desto mehr merkt man ihm an von wegen, wie er wieder zu alter Form kommt. Es waren jetzt 5 Catches für 59 Yards. Das steigert sich sukzessive. Er ist natürlich nächstes Jahr extrem teuer. Das stimmt. Für das, was er bisher geleistet hat. Die Frage ist, bringt er eine große Qualität mit ins Receiving Core? Und es ist die Frage, ob wir bei dem Capspace, den wir haben, ob wir da nicht sagen können, okay, wir schlucken das jetzt zumindest noch eine Saison und gut ist. Auch Mike Gesicki, 4 Catches für 47 Yards, auch das kann man positiv hervorheben. Das ist das, was ich eigentlich jedes Spiel von ihm erwarte, plus Blocking-Fähigkeit. Das heißt, da fehlt immer noch was. Und dann haben wir zu guter Letzt immer noch, möchte ich gerne 2 Receiver mal nebeneinander stellen, vergleichenderweise. Isaiah Ford, 3 Receptions, 21 Yards. Alan Hurns, 1 Reception, 9 Yards. Einfach nur, um klarzumachen, ja, Alan Hurns wird bleiben. Es gibt mit Sicherheit auch schlechte Receiver. Er ist für mich am unteren Ende des Durchschnitts irgendwo vielleicht angesiedelt. Isaiah Ford hat für mich einfach mehr Potenzial. Und ich finde, das zeigt er mittlerweile auch. Was unsere Running Backs angeht, ja, die haben dementsprechend laufen können. Ich glaube, das liegt aber auch viel daran, dass die Giants nachher Bend Don't Break spielen konnten. Also wirklich viele Lücken. So ein klassisches Beispiel, wo man wirklich durchlaufen kann. Und wo im Prinzip die Linebacker, sage ich jetzt mal, 5, 6, 7 Yards hinter der Line of Scrimmage einfach tatsächlich warten und die tiefen Routen oder das Tiefe wegnehmen. Dann kommt man halt eben durch. Und dann wird man halt eben nach 4, 5 Yards getackelt. Und so kommen halt eben die Rushing, die Rushing Yards zustande. Das heißt, auch das würde ich noch nicht so hängen, da muss sich viel ändern. Aber die Diskussion hatten wir ja auch schon mehrfach und gerade eben auch schon mal im Roundup bei Drake angesprochen. Es hängt halt viel an der O-Line. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass zum Beispiel ein individuell viel stärkerer Running Back so viel mehr Yards rausgeholt hätte. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel auch Le'Veon Bell bei den Jets, der auch individuell ein verdammt guter Running Back ist, aber bei der O-Line tatsächlich nicht viel rausholen kann. So, was Fitzpatrick angeht, ja, die Secondary der Giants ist jetzt auch nicht berühmt, trotz allem, zwar, er hat 41 Passversuche gehabt, das ist eine Menge, dass ihm sein Arm nicht abgefallen ist, wundert mich. 279 Yards, was ich tatsächlich nicht so berauschend finde, er hat zwar keine Interception gehabt, aber nur 23 Pässe an den Mann gebracht. Das heißt, er hat eine Completion Rate von knapp über 56%. Das ist nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Und obwohl wir dementsprechend gute Zahlen haben, hat es einfach nicht gereicht, weil wir ganz einfach von der Firepower her nicht mehr mithalten konnten mit den Giants. So, vielleicht hast du jetzt ein paar Anknüpfungspunkte bekommen. Oh.
Danke. Die habe ich auch.
Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen sie alle auf einmal.
Ja, ja.
Also, zu unseren Receivern, ja, hast du absolut recht. Also, gut, Devante Parker, muss man sagen, profitiert natürlich auch unheimlich davon, dass Preston Williams einfach verletzt ist. Das muss man.
Ja, und dass er Ryan Fitzpatricks Lieblingstarget ist. Das muss man auch ganz klar.
Gut, jetzt, das ist richtig, aber jetzt bezahlt es ja auch zurück. Also, es ist so, dass er die 50-50 oder die 70-30 Bälle ja mit höherer Wahrscheinlichkeit fängt, als dass da irgendwas dazwischen kommt.
Keine Frage. Ehre, wenn Ehre gebührt.
Richtig. Und ja gut, Mike G, da bin ich auf die Offseason gespannt. Die kriegt er ja auch noch. Und dann schauen wir mal weiter, was das Blocken angeht. Und ja, bei unseren Running Backs ja und nein. Also sie haben auch, bevor die Giants zu diesem Play-Stil gewechselt sind, auch schon, da haben wir schon noch ein paar mehr Yards gemacht als jetzt mit Belage zum Beispiel. Das sehe ich schon noch so. Und ja, Tobi, du darfst dich gerne auch dazu äußern oder andere Punkte anbringen, wenn du möchtest.
Absichtlich ins Feuer springen lassen, weil ich wusste, dass das kommt. Also, zu Isaiah Ford, vielleicht das Problem, was wir das gesamte Spiel über hatten, was auf die 23 von 41 für Ryan Fitzpatrick ein bisschen relativiert. Wir haben gerade in dem Spiel auch Patrick Laird Bälle fallen gelassen und Drops gehabt, ne, die einfach einer NFL-Truppe nicht würdig sind. Isaiah Ford, kann ich mich dran erinnern, hat einen Touchdown so dermaßen gedroppt, den Ball hätte er locker fangen müssen, weil er sich, glaube ich, auf die Maske geknallt hat oder so. Ganz ehrlich, naja, Potenzial hin oder her, aber das sind Anfängerfehler, sorry. Macht Allen Hurns auch, aber dem würde ich es auch sagen.
Deswegen, kurze Frage. Rookie in First, oder er ist ja kein Rookie mehr, ja, er war aber letzte Saison das ganze Jahr, diese ganze Saison über verletzt. Das heißt, es ist das erste Jahr, in dem er spielt. Er ist ein Anfänger.
Ja, aber ne, es war schon haarsträubend, sagen wir es mal so, weil unter anderem deswegen haben wir ja nur 10 Punkte auf Board gebracht, weil eben die Receiver teilweise so dermaßen Butterfinger hatten. Also
du redest von der ersten Halbzeit.
Mit 10 Punkten. Ja, ich rede vor allen Dingen auch von Isaiah Ford, weil das hat mich echt geärgert.
Okay.
Ne? War halt scheiße. Und dass ich nochmal erlebe, dass du, ohne dass ich irgendwas sage, ne, Mike Gesicki lobst, ne? Respekt.
Das sind die Zahlen, die ich von ihm erwarte, wenn er zusätzlich noch blocken könnte.
Naja, aber trotzdem, ich habe zu ihm nichts gesagt, sonst bin ich ja immer der sagt, ja, Mike Gesicki, super toll, aber das habe ich diesmal nicht gemacht.
Toll war es ja auch nicht, es war nur das, was man erwartet.
Naja. Ja, jetzt, unser Gast kriegt hier schon zu viel, glaube ich.
Ich habe aber tatsächlich.
Ich kenne die Problematik. Blocken kann man lernen, man muss es aber wollen. Das haben wir dieses Jahr auch mit Mixen durchgemacht.
Ach ja, zu dem kommen wir gleich noch.
Ja, wenn ihr nicht noch was habt, hätte ich nämlich noch einen Punkt.
Naja, also ich hätte jetzt noch mal so ein bisschen gefragt. Also ich meine, wenn man jetzt so den Statsheet sieht und denkt sich so, geil, wir hatten 3 Interceptions und wir kassieren trotzdem 36 Punkte, beziehungsweise die Defense 34. Wie, also das zeigt ja eigentlich, dass die Defense nicht so gut war und dass die Interceptions das auch eigentlich nur so ein bisschen schönen. Wie seht ihr das und was sagt ihr zu den Interceptions? War es wirklich eine Einzelleistung zum Teil von Baker, Needham und Beagle oder war es eher die Schuld von Eli, dem Ziegenschlechter Manning?
Ja, also Tobi, du darfst.
Also die Interceptions an sich, ich glaube, die dritte war ja das letzte Play vor der Halbzeit, von daher das war relativ Wumpe, da war das Risiko, dass da noch irgendwas bei passiert, relativ gering. Ich hätte mir gewünscht, dass daraus ein Pick 6 entsteht, weil dann hätte ich mich kaputt gelacht. Weil das Risiko, den Ball da in der Situation zu werfen, schon nicht ganz gering war. Aber ansonsten gut den Quarterback gelesen, aber wenn du Eli einen Kaffee dahingestellt hättest, also ich habe gelesen, 3 Pressures über das gesamte Spiel. Also 0 Druck das ganze Spiel durch und wie schon gesagt, ne, kann machen, was er will. Und so schlecht sind die Receiver von New York jetzt auch nicht, dass Eli Manning am Ende seiner Karriere die Leute nicht mehr trifft. Ich glaube, die hätte sogar seinen Bruder noch getroffen.
Stimme ich vollkommen zu. Also allein wenn du Sterling Shepard hast mit 9 Receptions für 111 Yards, Golden Tate, gut, nur eine Reception. Saquon Barkley, der auf kurze Distanzen in jedem Fall auch ein guter Passempfänger ist. Also das war jetzt nicht verkehrt. Und dann hat natürlich auch Saquon Barkley auch endlich mal wieder, sage ich mal in Anführungszeichen, ein 100-Yard-Spiel hingelegt. Und damit hatten sie uns einfach unter Kontrolle. Und die konnten machen, die Interceptions haben nicht gekratzt, weil wir kamen einfach nicht weiter.
Das ist korrekt. Wunderbar. So, Michael, du hast gesagt, du hast noch einen Punkt.
Ja, es gibt noch einen Punkt, finde ich, über den man reden muss oder den wir zumindest ansprechen müssen. Zum Teil kenne ich eure Meinung. Trotz allem, und zwar geht es um unseren Kicker, Jason Sanders. Second-Tier-Player, der hat eigentlich einen Huf wie sonst noch was. Letzte Saison galt er als Young Gun, also als jemand von wegen, der direkt auf die Arrivierten folgt. Er zeigt diese Saison erstaunliche Schwächen und auch jetzt in dem Spiel wieder. Ein Missed Field Goal aus 49 Yards, beziehungsweise wenn man noch zuzählt, noch 5 Yards nach hinten, oder 6 Yards nach hinten, durch den Snap zurück, knapp über 50 Yards oder sowas. Klar, das kann man mal verkicken. Aber auf der anderen Seite mit 47 Yards kickt das dann und ich weiß nicht, was er für eine Quote hat, aber es gibt genügend andere Kicker, die ihren Job verlieren deswegen. Und da würde ich gerne mal eure Meinung fragen, nach eurer Meinung.
Er ist, glaube ich, mit knapp unter 80% irgendwie Nummer 20 der Liga. Selbst Young Ho ist besser momentan. Ja, ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass wir ihn einfach behalten. Weil Matt Crosby, der Kicker der Packers, der bei vielen auch ganz hoch im Kurs steht, weil er auch ein richtig guter Kicker ist. Der hatte mal eine Saison, da hat er, was weiß ich, 10% gefühlt getroffen. Natürlich war das immer noch ein recht guter Wert. Aber es war schon eine richtig schlechte Saison, wo 90% ihn rausgeschmissen hätten. Und die Packers haben gesagt, nö, der hat eigentlich immer Leistung geliefert und hat halt ein schlechtes Jahr. Und genau deswegen behalten wir ihn. Und deswegen würde ich sagen, behalten. Und wenn er halt nächstes Jahr wirklich noch schlechter wird oder halt wirklich unter 80%, da muss man sich wirklich langsam Gedanken machen.
Tobi, wie sieht es bei dir aus? Tobi ist gerade weg.
Achso. Nee, ich wusste nur nicht, was ich da groß zu sagen soll. Ich könnte jetzt nur sagen, 77% Field Goal Durchschnitt, 27. in der Liga. Ja, er struggelt so ein bisschen, weil man es von ihm aus dem letzten Jahr nicht gewohnt ist, aber nun gut. Passt so ein bisschen in die Saison. Aber ich denke auch, dass wir ihn behalten. Man muss auch dazu sagen, der Wind war ja durchaus zwischendurch mal ein Faktor in East Rutherford. Das hat man ja auf den Aufnahmen aus dem Stadion auch gesehen, dass da durchaus die ein oder andere Brise durchging.
Ich bin da halt grundsätzlich auch bei euch. Ich sehe das genauso. Möchte allerdings Bedenken zu geben, wie wichtig so ein richtig guter Kicker ist. Viele sagen ja, das beste Team der NFL ist und sind im Moment die Baltimore Ravens. Aber die engen Spiele gewinnen die Ravens tatsächlich nur, weil die mit Justin Tucker einen der besten Kicker haben, der wirklich aus großen Entfernungen auch mit auslaufender Uhr noch Game-Winning Field Goal schießen kann. Ansonsten hätten die Ravens, ich meine, 2 oder sogar 3 Siege weniger. Und dann sehe das nämlich gar nicht mehr so. Der
Opernsänger sogar bis hierher.
Ja, sorry, aber
Steven, das ist Steven, das aber ist ich gebe dir recht, ja. Ja, ein Superkicker ist eine brutal starke Waffe, aber danach ist es so eng, die Unterschiede sind so gering und manchmal sind es halt auch Kleinigkeiten. Ein Kicker, der zum Beispiel weiß, wie die Windverhältnisse im eigenen Stadion sind, ist absolut Gold wert.
Wer ist eigentlich euer Kicker?
Randy Bullock. Ja, er ist kein Problem, aber er ist auch keine Hilfe.
Nummer 14 mit 85%.
Aha. Kevin Huber, unser Panther, macht mir da mehr Spaß, auch wenn ich ihn nicht gerne auf dem Feld sehe. Dass, wenn er da ist, macht das wenigstens gut.
Ach. Das kennen wir von unserem auch.
Wollte ich gerade sagen. Matt Hawk, dem hatten wir vor der Saison auch nicht so viel zugetan. Ich weiß, wie Tobi dann noch sagt, dass von wegen, na, er hätte gerne, dass er konstanter weiterschießen würde. Und das tut er.
Definitiv. Also da bin ich sehr zufrieden. Ich meine, ne, er fängt ja jetzt auf Touchdowns, von daher.
Nee.
Passt das schon.
Er passt.
Ach, genau. Richtig, Sanders hat gefangen.
Oh, was ja, bist du ja, für ein Fan?
Ja, ich habe
mich Ich habe das übrigens live gesehen. Ne?
Das war gegen die Eagles, ne? Ja, gegen ein Team, das so schlecht ist, das ist ja schon grausam.
Ja, Super Bowl-Contender.
Ja, da muss man sich fragen. Nötig.
Zumindest ist der Kader dafür zusammengestellt worden.
Ja. Gut, ich würde sagen, wir schließen dann das Buch der Giants hier mal ab für uns.
Und der Eagles.
Ja. Und gehen rüber zu unserem Gast, die ja auch nicht so viel Glück hatten bei ihrem aufgenommenen Spiel gegen die Patriots letzte Woche. Wir können, Steven, was hast du denn dazu zu diesen Aufnahmen? Das können wir vielleicht noch gerade mitnehmen, bevor wir ins nächste Spiel gehen. Wie siehst du die Sache mit den Sachen, die da aufgenommen wurden von denen? Patriots.
Also wenn ich die Scheuklappen auflege und sage, sie wollten nur wissen, was wir machen, würde ich sagen, scheiß drauf, es war uns eh egal. Da ich aber nicht von ausgehe, dass das jetzt eine einmalige Aktion war und wer das Tape auch vielleicht kennt, wie das Kamerateam zur Rede gestellt worden ist, der merkt, dass da schon ein bisschen mehr Routine dahinter war, ein bisschen mehr Dreistigkeit und es tut mir leid zu sagen, aber es stinkt schon ein bisschen sehr.
Ja, schön
das leidtun. Also, genau. Also ich habe jetzt tatsächlich Meinungen gehört von deutschen Journalisten, die gesagt haben, das ist ein Sturm im Wasserglas und da wäre nichts drauf zu sehen, was man nicht auch sonst irgendwie sehen könnte. Und das ist halt einfach Schwachsinn und man soll den Patriots, da würde man ja nur den Patriots ans Bein pissen wollen, auf gut Deutsch gesagt. Ich sehe es anders, ich sehe es deutlich anders. Aber ja, das ist auch nichts, ich sag mal so, sie sind beim Film bei euch erwischt worden. Wer weiß, wie sie noch alles. Aber wie sie euch gefilmt haben. So meine ich. Genau. Aber wer weiß, wen sie noch alles gefilmt haben, auf welche Art und wie. Und es ist ja nicht das erste Mal und ja.
Ja. Genau. Wunderbar. Gut, da haben wir das mit dem Film auch abgeschlossen und kommen zum vor 8 Wochen oder so als großer Tour Bowl bezeichnet. Das hat sich ja jetzt ja auch so ein bisschen gedreht. Die Miami Dolphins empfangen die Cincinnati Bengals. Ja, ein Spiel, man hätte bei Miami gedacht, nicht, dass sie so viele Siege haben, bei den Bengals hätte man gedacht, dass sie wahrscheinlich ein paar mehr Siege haben. Oder wie siehst du das, Steven? So, um mal so zu sagen, so, ja, es war nicht ganz diese Saison.
Also ich war auch deutlich optimistischer in der Saison, weil unsere letzte Saison, da hatten wir 21 Mann auf IR und hatten noch zusätzliche Verletzte und das war im Prinzip, ja, da kannst du keine gute Saison haben. Dieses Jahr muss es aufwärts gehen, auch mit dem Rookie-Head-Coach. Der Roster war ja okay, war die Annahme und es ist einfach alles auseinandergefallen. Ja, Green sich die ganze Saison verletzt, er wird auch kein Spiel mehr machen, wurde heute gesagt. Wir haben zwischenzeitlich mit dem 5. Left-Tackle spielen müssen, während wir noch einen Left-Guard gesucht haben, weil Bowling in der Off-Season retired ist wegen Blutgewinsel in der Lunge. Ja, und daraufhin ist dann eben die Season auseinandergefallen. Wir haben zwar viele Spiele nur knapp verloren, ich glaube 7 Stück die Saison, aber ja, der Rekord steht trotzdem da.
Ja, also ich meine, wenn ihr noch einen Left Tackle sucht, wir hätten da Julian Davenport. ich bin da selbstlos, den gebe ich so, da lege ich auch noch, weiß ich nicht, 20 Euro gebe ich da noch oben drauf, dann.
Ja, wir haben ja Williams in der ersten Runde gedraftet, relativ früh. Das war ja auch unser Number One Left Tackle auf Board. Er hat sich nur leider in Brustmuskel gebissen im Rookie Camp. Deswegen dann Glenn ja auch spielen musste, der dann plötzlich eine Concussion hatte, die auch 10 Wochen gedauert hat.
Alter.
Ja, aber ihr habt jetzt natürlich einen Right Tackle von der University of Ohio State geholt. Ein Rookie. Ja, können wir euch nur zu beglückwünschen, ne? Isaiah ja. Prince. der natürlich ja. vorher bei uns war. Da haben wir tatsächlich noch drüber geredet. Ich weiß, hat er bei euch schon einen Snap gespielt?
Nee, noch nicht. Also Bobby Hart hat auch seine Sache besser gemacht. Letztes Jahr hat er viele Offside-Flags, ich glaube 14. Das hat er runter korrigiert. Er wird auch nicht mehr komplett überlaufen. Seit der Bye-Week hat sich die O-Line auf jeden Fall stabilisiert. Vorher war das ja eine Schießbude.
Ah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da die Namen lese, zum Teil hätte ich die ganz gerne. Billy Price als Center fand ich auch im College eigentlich immer relativ cool. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Und auch Cordy Glenn ist jetzt ein Name, wo man sagen würde, das hört sich doch nicht so schlecht an, ne?
Genau, der hatte ja, wie gesagt, irgendwie so eine ganz mysteriöse Concussion, die hatte er selbst gemeldet, irgendwann im Training. Und dann war das ein ewiges Drama. Dann wurde er zwischenzeitlich auch mal zu einer Strafe verurteilt von uns. Und dann war er bei X Experten und dann hat er doch wieder gespielt. Also er hat nämlich erst vor 2 Wochen überhaupt wieder angefangen. Und Billy Price sieht momentan nicht das Feld. Also der ist sogar hinter dem derzeitigen Rookie Michael Jordan noch. Also auf Center spielt er gar keine Rolle. Da hat sich Hopkins festgespielt. Und auf Guard hat er bislang noch nicht jemanden verdrängen können.
Der großartige Michael Jordan.
Ja, ein Name.
University of Miami. Oh, ja, wunderbar. Aber gut, ich meine, uns war klar, dass die Saison nicht so gut wird. Bei euch ist halt dann schon so ein bisschen schade, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber wir haben ja 2020 haben wir so einen NFL-Draft. Und ja, was glaubst du oder was versprichst du dir von diesem Spiel, wo es ja, wenn die Bengals das gewinnen, vielleicht noch mal spannend werden kann um den First-of-All-Pick?
Ich bin da gespalten, wie die ganze Saison schon natürlich. Als Fan willst du immer instinktiv erstmal gewinnen. Aber ich bin an dem Punkt, ich hätte schon ganz gern eine Niederlage, damit wir den First Overall sicher haben. Gegen die Browns können wir gerne mal wegen 70-0 gewinnen. Wird nicht passieren, aber ja. Nein, ich denke mal, es wird gegen die Dolphins gar kein so einfaches Spiel, weil ja, das Front Office hat einen ziemlichen Ausverkauf gestartet. Aber ich finde dafür, dass das anfangs so ein bisschen gewirkt hat wie die Indianer von Cleveland oder Major League. Weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
Ja.
Das Team hält zusammen. Schon. Ja, ja, genau, mit Charlie Sheen auch.
Na, Wild Thing.
Genau. Nein, das Team hält zusammen, die Coaches halten zusammen, man findet auch Wege, Spiele zu gewinnen. Und das mit Spielern, die teilweise mir kein Gesicht zu einfallen würde, wenn ich den Namen lese. Bin ich ganz ehrlich. Da ist es schon eine Sache, da habe ich Respekt vor. Ich denke mal, wir werden so ein übliches Spiel hinlegen. Wir werden eine gute erste Halbzeit hinlegen, viel Ball laufen. Aber wenn wir nicht zwei Scores in Führung gehen, werden wir es in der zweiten Halbzeit wieder verlieren.
Und das sag nicht. Zweite Halbzeit kann, oh, dann wird die ganz grausig. Wenn wir auch in so eine typische zweite Halbzeit spielen, wie wir es schon so oft gespielt haben diese Saison.
Ich glaube, wir haben seit 7 Spielen keinen Touchdown in der zweiten Hälfte oder zwei, im letzten Viertel gemacht.
Oh.
Wir haben Saisonanfang, glaube ich, ne?
Ja.
Solche Zahlen.
Das hatten wir letzte Saison aber auch. Letzte Saison haben wir, glaube ich, den ersten Score in der zweiten Halbzeit im 5. Spiel gemacht.
Aber klar, so vor wie ein Stuhlkreis. Ja. Die anderen Football-Fans. Ja.
Genau.
Das hallo, mein Name ist blöd. Steven und das ist mies.
Hallo Steven, was ist dein Problem?
Ja. Oh Gott.
Ja, gut. Tobi, was erwartest du von dem Spiel gegen die Bengals?
Was ich von dem Spiel gegen die Bengals erwarte? Dadurch, dass McMillan fehlt und aufgrund der traditionellen Schwäche gegen den Lauf, erwarte ich ein Career Game von Joe Mixon. Das mag jetzt vielsagend einiges heißen, aber in diesem Spiel gehe ich davon aus, dass die Defense der Dolphins relativ bescheiden sein wird, weil eben auch mit McMillan, so wie er in diesem Jahr gespielt hat, der einer der absoluten Anker und Leader fehlt. Die Secondary, sie wird nicht mehr besser werden. Also sie ist wie bei den Giants bescheiden. Schön, wir haben da Eric Rowe gegen irgendwelche Tight Ends, die bei den Bengals spielen. Ich weiß gar nicht, hat euer Tight End immer noch Rücken oder ist das inzwischen wieder einigermaßen okay?
Eifert ist gesund, er ist vielleicht sogar die erste NFL-Saison, in der er alle Spiele macht, aber wir setzen ihn eigentlich nur so als Passing Tight End ein, Third Downs oder Long Downs. Ansonsten ist eher Uzoma der Starter.
Okay, ja. Nee, dann bringt Eric Rowe auch nicht so viel. Das ist der einzige, wo ich sagen würde, der war vor der Saison eventuell als Starter vorgesehen und ist das auch weiterhin. Das heißt, wenn Andy Dalton so viel Zeit kriegt wie Eli Manning, kann er auch ähnlichen Schaden tun. Und dadurch, dass McMillan in der Mitte fehlt, wird es über den Lauf auch relativ schwierig werden. Das heißt, die Offense muss relativ viel tun und Fitzpatrick und Packer müssen einen relativ guten Tag erwischen, damit es gut aussieht. Aber wie Steven eben schon so schön sagte, als Fan will man immer gewinnen, deswegen muss ich ja dran glauben.
Zum Glauben, verdammt.
Mich würde es wundern, wenn ihr weniger als 2 Interceptions im Spiel habt. Also macht von ja, leider seit Daltons Daumenverletzung, ich weiß nicht, wie weit die mit Wein spielt oder ob das andere Gründe hat, ist er leider ziemlich ungenau geworden, wirft oft hinter einen Mann, überwirft tiefere Bälle, unterwirft kurze. Und ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall Schaden anrichten, das traue ich eurer Secondary auf jeden Fall zu. Gerade, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, habt ihr eine relativ große D-Line. Und wenn Daltons Probleme mit den Batted Passes wieder dazukommt, dann ist immer ein Tipball dabei, der abgefangen werden kann.
Das ist so eine Frage für unseren Zahlenmann, Tobi. Wie groß sind unsere D-Line?
Da hat er sogar gar nicht so unrecht. Das ist durchaus richtig. Also Christian Wilkins und Taco Charlton zum Beispiel, so er denn wieder spielen darf, die sind alles andere als klein. Von daher, das ist wohl richtig. Gut recherchiert. Oder gut gewusst.
Ich hatte es im Hinterkopf, aber ich habe es jetzt nicht nochmal nachschauen wollen. Ich dachte, ihr wisst das schon.
Ich habe mich selten, glaube ich, mit der Größe von O-Linern, D-Linern beschäftigt. Also, dass ich die jetzt bewusst wüsste. So.
Weil Andy Dalton nicht für euch spielt.
Ja, das mag sein.
Das mag durchaus richtig sein, ja.
Gut, und wo wir jetzt von großen Menschen sprechen, Micho, da wir uns noch nie gesehen haben, gebe ich jetzt an dich und sage einfach, dass du ein großer Mensch bist.
ja, ich bin ein absoluter Sitzriese und ich glaube, Tobi ist größer als ich, aber wie dem
nur unwesentlicher.
Ich nehme an, dass Rikos Frage darauf abzielt, was ich bei dem Spiel erwarte. Ja, also ich, nochmal als Fan, ich erwarte immer einen Sieg. Scheiß auf den Draft. Da sage ich ganz ehrlich, ich will gewinnen. Unsere Chancen sehe ich, sehe das Spiel tatsächlich als ausgeglichen an. Ich finde, dass der Kader, wenn ich habe den Roster auch gerade mal aufgemacht, wenn ich die Namen so lese, scheint der Roster von Cincinnati gar nicht so schlecht zu sein. Also wie gesagt, Andy Dalton, ich habe das schon mal gesagt, halte ich genauso wie Ryan Tannehill für eigentlich einen unterschätzten Quarterback, wobei Steven auch schon sagte, seit der Daumenverletzung hat sich das deutlich geändert. Die O-Line, da hatte ich ja gerade eben schon Namen genannt, wenn die sich stabilisiert, sind die okay. Dann hat man mit Joe Mixon einen Running Back, der immer dazu in der Lage ist, 100 Scrimmage Yards aufzulegen, was bei unserer Schwäche schon relativ okay ist, schon relativ schlecht ist. Gut, AJ Green spielt nicht, das ist ein ganz großer Vorteil. Trotz allem haben wir natürlich mit John Ross, der einfach nur wahnsinnig schnell ist, und Tyler Boyd, den ich auch für relativ unterschätzt halte, haben sie ganz gute Receiver. Und das wird für könnte für unsere Secondary ein Problem werden. Ja, da müssen wir wirklich drauf setzen, dass wir durch die O-Line durchkommen und dass wir vielleicht Mixen gestoppt bekommen, damit mehr geworfen werden muss. Dann haben wir da tatsächlich eine Chance. Und tatsächlich finde ich auch die Defense gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt einfach nur so ein paar Namen nenne, wie zum Beispiel Carlos Dunlap oder halt eben Geno Atkins, waren noch ein paar andere Namen, Jermaine Pratt zum Beispiel, der mir einfällt. Das sind Namen, ich traue, bei unserer O-Line traue ich denen zu, dass sie tatsächlich auf Fitzpatrick Druck ausüben können. Und Druck ist bei uns immer gefährlich, da müssen wir immer aufpassen. Aber auch, wenn ich das richtig sehe, ist Cincinnati auch in der, Steven korrigiert mich, wenn das falsch ist, in der Secondary anfällig. Ich sag mal, einer eurer Cornerbacks, den kennen wir nämlich auch, das ist nämlich Torrey McTyre. auch ein abgelegter Dolphin. Das ist so die Qualität, also da trifft tatsächlich Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche fast schon. Das heißt, dementsprechend erwarte ich das Ganze ziemlich ausgeglichen.
Du meinst Stärke auf Schwäche, oder?
Nee, ich meine tatsächlich, dass Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche trifft. Mit Ausnahme vielleicht, das ist das Einzige, wo sie einen Vorteil haben, letztendlich, das Receiving Core ist wahrscheinlich etwas besser als die Secondary von uns. Aber da reden wir von Marginalien, meiner Meinung nach.
Richtig. Okay, dann verstehe ich das gerade vielleicht falsch, weil ich sag, wir haben ja mit unserem Gunslinger Fitzpatrick und mit dem wiedererstarkten Wilson, Gesicki und mit Devonta Parker Spieler, die durchaus den Ball fangen können. Und wenn die Bengals halt Probleme in der Secondary haben, trifft er die Stärke auf die Schwäche.
Ja, okay. Insofern ja. Aber was ich grundsätzlich meine, ist zum Beispiel, wir neutralisieren uns relativ.
Ah, okay.
Das meine ich einfach. Das also stimmt schon. Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Habe ich mich falsch ausgedrückt.
Oh. Ich habe mal recht.
Das Problem, das wir haben, Boyd ist stabil. Er hatte mal kurz eine Downphase. Ross ist halt, es ist ein Coinflip. Entweder macht er ein großartiges Spiel, er hat trotzdem ein paar komische Szenen, oder du siehst ihn gar nicht. Das ist, ja, du kannst dich nicht wirklich auf ihn verlassen. Wo ich bei uns in der Defense ein Problem sehe, auf jeden Fall, ist, wenn ihr über die Seiten attackiert, sei es über Sweep Plays, sei es sei es Quick Outs und so weiter, da sind wir extrem anfällig, denn da lassen wir eigentlich bei jedem Attempt fast ein First Yard zu. Und wir haben leider so die Gewohnheit, so Fire Blitzes zu machen, wo bei uns die Cornerbacks auf Safety wechseln, die Safeties auf Cornerback und einen Linebacker blitzt. Und wir werden jedes Mal, wenn wir das callen, werden wir vollkommen vorgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass Parker da jedes Mal, wenn wir das berufen, einen Touchdown macht. Also ist jedes Mal die Gefahr da, weil das Play bei uns nicht sitzt, überhaupt nicht, und wir rufen es trotzdem immer wieder auf.
Ja, man muss es üben, sonst wird es ja nicht besser.
Aber das war das, was ich gerade eben meinte. Unsere Stärke ist jetzt nicht gerade das Laufspiel, auch das Outside-Zone-Running-Game nicht. Die Outside-Runs sind nicht unsere Stärke. Und das sind, also ist eigentlich eine Schwäche von uns. Das ist aber auch gleichzeitig die Schwäche von Cincinnati. Deswegen meine ich Schwäche auf Schwäche. Okay. Da trifft zum Beispiel Schwäche auf Schwäche.
Aber ich meine, es wird am Ende wahrscheinlich darauf ankommen, ob unsere Receiver mehr Yards schaffen oder mehr Touchdowns schaffen als Joe Mixon. Ich meine, Joe Mixon hat letzte Woche gegen die Patriots, die einige für die beste Defense die Liga halten, und sie definitiv eine Top-3-Defense der Liga sind, gegen die hat er einfach mal 136 Yards aufs Board gebracht. 136. Davor das Spiel gegen die Browns 146. I mean,
ja.
Jetzt fällt unser bester Linebacker gegen den Run noch auf. Ja. So, ich meine, Joe Mixon, der läuft wahrscheinlich jetzt schon amok, weil er sich so auf das Spiel freut.
Joe Mixon will vor allem seine 1000 Yards Rushing haben.
Ja, das wollte ich sagen. Es wird zweimal 2000 Yard Menschen in diesem Spiel geben. Einmal Devonta Parker mit über 1000 Receiving und Joe Mixon mit über 1000 Rushing Yards schaffen.
Ich weiß gar nicht, wie viel ihm fehlen, muss ich ehrlich zugeben. Ah, okay.
Ah. Also wenn er das gegen die Dolphins nicht schafft, dann weiß ich nicht, was ihr falsch gemacht habt gegen uns.
Oder also, wir müssen nur ganz blöd in Rückstand geraten und dann geben wir gerne das Laufspiel komplett auf. Das ist, ja, das ist eine absolute Seuche bei uns.
Ja gut, reicht ja erster Spielzug, 75 Yards Toucher.
Easy. Ja, wir haben leider keinen Joaquin Grant, der mal eben den Kickoff-Return-Touchdown macht.
Ja, bei uns fehlt Wilson leider auch, weil der war auch immer wieder für den Kickoff-Return gut, der in die Endzone kommt.
Oh. Ich merke schon, das ist echt so ein bisschen, wie Therapiegruppe hier. Ja. So.
Ja, du redest von Brandon Wilson, oder?
Genau, ja.
Ich wüsste gar nicht, wer macht denn bei uns jetzt die Returns? Was hat der vorher Sherrills gemacht? Der ist ja weg. Grant, Williams, wer macht denn das jetzt?
Gaskin stand auch schon mal.
Ja, ja.
Da ist irgendwie ein Chancer hin. Die haben inzwischen gegen uns sowieso so viel Angst, dass die immer hinten rauskicken.
Ja, genau. Wir haben ja eh keinen.
Ja. Wir wollen die nicht noch mehr blamieren. Wir schießen einfach hinten raus.
Ja, genau.
Gut. Möchte noch wer zu dem Spiel etwas sagen, bevor ich weitermache?
Ja, gut. Also, Steven, was ist denn, was sagst du denn, was ist denn unsere, ja, was ist die größte Chance für uns, das Spiel zu gewinnen?
Wie ihr eure Receiver gegen unsere Secondary matcht. Jackson ist absolut solide, also er wird sich wahrscheinlich, denke ich, auch auf Parker konzentrieren. Aber wenn ihr Parker so schieben könnt, dass beispielsweise Webbing übernehmen muss oder Darquez Denard, ich glaube nicht, dass die beiden ihn covern können. Darquez Denard wird sich vor allem, denke ich, eher um Jasicki kümmern, weil ja, er ist eher im Slot zu Hause und ist auch von uns der rustikalste Cornerback, auch der am besten gegen den Lauf spielt. Ja, wenn ihr da Matchups schaffen könnt, dann könnt ihr Webb genauso ausnutzen wie die Patriots letzte Woche.
Okay.
Ja. Im Übrigen, weil ja gerade eben die Frage kam, wer bei uns returnt, ne? Vielleicht sei es mal so ganz eben gesagt, wenn ich das richtig sehe, war es so, dass es bei uns gar keinen Return gab, weil die alle in die Endzone gingen
oder
von New York Giants-Spieler gedownt wurden. Wir scheinen da echt, doch, Terrell Davis? Ich kenne ihn gar nicht genau.
Ja.
Terrell meine ich, ne?
Ja.
Der hat 2 Returns gemacht.
Krasser Typ.
Wahnsinn.
Mhm. Ja. Wunderbar, gut. So, Steven, hast du noch eine Frage? So, ich glaube, ich war weg, aber ja.
Ja, also es wird ja quasi als der Tour Bowl angekündigt. Das hat sich jetzt ja alles ein bisschen geändert. Wenn ihr jetzt schon mal zum Draft guckt, jetzt wollt ihr noch immer Tour?
Er stellt die Frage tatsächlich.
Micho kriegt Puls.
Genau, ich krieg wieder Puls. Ich kann gern wieder meinen Standardspruch sagen, wollten wir Tour überhaupt jemals? Das kam von einem Journalisten, das kam niemals von Miami.
Ja, aber das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir Tour picken oder nicht. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wäre er nicht verletzt, würden wir ihn an 4 oder an 3 oder an 2 picken.
Weiß ich nicht.
Okay.
Nein, wir würden ihn an 2 Burrow picken, weil die Bengals Tour annehmen würden.
Nope, keine Chance.
Das ist sicher?
Wir haben letztes Jahr einen Left Tackle in der ersten Runde gedraftet. Da pickst du keinen linkshändigen Quarterback in der ersten Runde dabei auf.
Also so schlecht seid ihr dann doch nicht aufgestellt?
Das hat noch nicht mal was damit zu tun. Ich wäre bei Tua ich happy mit ihm, aber ich denke, Burrow ist der beste Fit. Und wenn ich jetzt mal die reine Front Office Brille anziehe, er ist jemand, der ein Franchise Quarterback werden kann. Das wird die Zukunft zeigen. Aber er ist aus Ohio. Er hat jetzt schon eine mega geile Presse. Er ist beliebt. Du kannst mit ihm eigentlich nur alles richtig machen. Selbst wenn es eine durchwachsene Saison wird, allein dieser lokale Faktor, kriegst du auch ein Stadion wieder voll, was momentan vielleicht 60% ausgelastet ist, wenn es gut kommt.
Ist quasi genau das Gleiche wie bei den Bills mit Josh Allen. Also der identifiziert sich ja auch so mega. Und das ist ja, egal wie er spielt, die Leute lieben ihn. Und das ist das, was gibt dem ganzen Team und der ganzen Franchise nochmal so einen Ruck. Um deine Frage aber zu beantworten,
genau,
bin ich inzwischen eher da, dass ich sage, wir picken mit dem ersten Pick, je nachdem, wo wir picken, Chase Young, Andrew Thomas oder keine Ahnung wen. An 4 halt, gibt es viele Möglichkeiten. Und picken irgendwie mit unserem zweiten First-Round-Pick Jalen Hurts.
Ich würde tatsächlich mit unserem zweiten dann vielleicht sogar eher Tua picken. Oder mit unserem dritten. Wobei ich ja auch, meine Favoriten wären tatsächlich Herbert oder Fromm. Aber tatsächlich, selbst wenn wir Tua picken, nicht mit unserem ersten Pick.
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube nicht, dass er da noch da ist. Tua geht, wenn er gesund ist, in den Top 5.
Wenn er gesund ist und
wenn er nicht gesund ist, geht er Ende der ersten, weil dann ist es auch zu gefährlich.
Genau, richtig. Aber richtig. Miami hat ja Mitte bis Ende der ersten Runde die weiteren First-Round-Picks, ne? Deswegen.
Ja, aber da ist Mitte noch zu früh. Wenn du dir nicht sicher bist, dass dein Quarterback, den du in der ersten Runde pickst, gesund ist, dann tradest du vielleicht noch mal irgendwie in die Ende 20er, Anfang 30er, aber nicht früher.
Aber Ende 20er sind wir ja wahrscheinlich sogar.
Kommt drauf an.
Das ist ja die Frage. Aber
so um den
momentan, du merkst das, die Diskussion, die bei uns. Also, Tour, ich bin immer noch von Tour, ich mag ihn auch, aber es kann momentan keiner eine valide Aussage treffen. Wenn er zu 100% fit ist, gar keine Frage. Aber wird er es sein? Fragezeichen. Micho ist ja sowieso bei Herbert und Fromm. Herbert ist bei mir eh schon weg. Ich mag ihn nicht. Und ich bin halt und sage, okay, let's go with Jalen Hurts. Der hat halt in den letzten Jahren immer geliefert, sofern er gespielt hat. Und ja, Micho mag einfach keine laufenden Quarterbacks.
Und ich sag ganz ehrlich, statt Hurts hätte ich dann tatsächlich, würde ich lieber das Experiment mit Jordan Love eingehen.
Du hast die News von heute gelesen, oder?
Ihr hattet mir ja gesagt,
heute oder gestern?
Dass er
heute Nacht, glaube ich,
Cannabis konsumiert hat.
Naja, wir haben Kumpels, ihn wohl
mit den Spielern von Utah. Clever.
Drei oder vier, glaube ich, gleichzeitig. Und dann,
mitgefangen.
Der wird erstmal gesperrt.
Sehe ich als Jugendsünde scheiß drauf, er soll dann. Jordan Love ist eh ein Spieler, der sehr, sehr roh ist. und der auf jeden Fall eine Saison quasi lernen muss. Ja. Egal, ob es jetzt hinter einem anderen ist oder dass man ihm ein Jahr wirklich sagt von wegen, meine Güte, du spielst absolute Mega-Grütze das eine Jahr, scheiß drauf, aber du musst es lernen, du brauchst das Jahr.
Punkt. Gut, aber den würde ich, Jordan Love würde ich zum Beispiel erst mit unserem Saints-Pick in Runde 2 nehmen.
Ja, genau.
Also an 64 quasi.
Außer wenn halt jemand auch wieder sich in Love verliebt, sagt, hey, klar, ich hab die Zeit.
Wir sind nicht die Giants. Also
ich sag mal die Chiefs. Bei Mahomes, da haben auch viele gesagt, ja, der fehlt noch ein bisschen.
Ja, der saß ja auch ein Jahr. Und was die Giants angeht, die haben meiner Meinung nach immer noch den besten Quarterback, den es gedraftet, den es in der letztjährigen Draft-Class gab.
Nein.
Nein.
Ach so, ich und dachte, die wollten hauptsächlich einen, der wie Eli ausschaut, den Jungen.
Also tatsächlich, wenn ich mir die anderen Rookie-Quarterbacks angucke, was? Zumindest zum Zeitpunkt des Drafts, sage ich ganz klar, Daniel Jones, der beste Quarterback von denen. Kein First-Round-Talent, aber der beste Quarterback von denen.
Die Diskussion haben wir geführt.
Ja.
Ich sage immer noch Kyler Murray. Aber gut. Beantwortet das deine Frage zumindest so ein bisschen, Steven?
Darf ich auch noch was sagen? Damit das nicht
passiert. Keine Sorge, das schneidet Rico nachher alles.
Ja, das ist nur noch seine Meinung übrig bleibt.
Richtig.
Nein, ich habe mir am Anfang der Saison von Georgia Spiele von Andrew Thomas angesehen, sehe unsere O-Line und sagt bestimmt schon seit 2 oder 3 Monaten, wir müssen mit dem
ersten. Das sagst du schon seit einem halben Jahr.
Ja, mindestens. Wir müssen mit dem ersten Pick Andrew Thomas wählen und dann fallen schon eine Reihe Quarterbacks aus. Deswegen sage ich auch schon mindestens ein halbes Jahr lang, Jalen Hurts wird wahrscheinlich unser Quarterback werden, weil er eben laufen kann. Punkt. Ja. Und ich hatte letztes Jahr mit Christian Wilkins schon recht.
Ja, dann ich nagel dich auf jeden Pick dieses Jahr fest und wir haben verdammt viele.
Das wolltest du das letzte Jahr auch machen, das hat nicht funktioniert.
Du hattest auch recht mit einem Asiater.
Ja, und mit Charles Harris. Und mit Charles Harris. Also Draftpicks vorhersagen kann ich, Qualität vorhersagen kann ich nicht.
Ja, also ich würde das mal zusammenfassen als es gibt auch jetzt bei uns dreien, ich glaube, wir spiegeln das ganze Bild aller Dolphins so ein bisschen wider. So ist, man ist sich einig, dass man sich nicht einig ist.
Also wie bei uns auch.
In den verschiedensten Dingen. Aber du bist schon der Meinung, dass ihr Burrow an 1 holt, oder?
Wenn wir an 1 sind und Burrow nicht draften, dann keine Ahnung, trete ich der Fremdenlegion bei oder ich ziehe auf den Berg. Ja, es gibt tatsächlich welche, die sagen, nein, nehmt Young. Aber ich sage immer, ein Quarterback hat mehr Einfluss auf ein Spiel als ein Pass-Rusher.
Richtig. Ja. Rein von der Qualität ist Young besser auf seiner Position. Aber
Positional Value.
Richtig. Genau. Richtig.
Nur um dir die Angst zu nehmen, wir nehmen das Ende April nicht raus und verpflichten dich zwangsweise zur Fremdenlegion, nur weil du das jetzt gesagt hast. ich trau allen Franchises relativ viel zu.
Wunderbar. Gut. So. Und bevor ich das Ganze jetzt hier abschließe und so selbst heutige Selbsthilfe.
Wollte ich gerade sagen, ich habe nämlich auch noch 2 Fragen.
Du hast noch 2 Fragen.
Oh. Ja, oha.
Es okay. Kommt auch noch mich ja,
bevor ich nach dem Ergebnis, bevor ich, ja, du bevor darfst, ich nach dem du Ergebnis darfst, frage, darfst ja. du jetzt noch deine Fragen stellen.
Na, genau. Gut, die eine können wir vor dem Ergebnis machen, die andere machen wir nach dem Ergebnis.
Oh. Sie,
welchen Spieler von uns Dolphins hättest du denn gerne bei euch?
Fitzmagic. Und zwar, der wäre ein super Backup hinter Burrow. Dann, wir könnten Dalton traden.
Ja.
Nein, es ist tatsächlich mein
Fitzmagic. Wir sind gerade alle geschockt.
Fitzmagic war schon mal bei uns. Ich halte auch viel von ihm und ich denke, er wäre ein super Mentor. Und wenn ich so perspektivisch denke und dann auch quasi den Value von Dalton mit berücksichtige, der einfach nicht sich hinter den Burrow setzen wird, wäre es das Beste, was wir machen können. Wenn ich Tobi. Nur einfach picken könnte.
Okay. Tobi, welchen Spieler hättest du gern von den Bengals?
fit AJ Green auf jeden Fall. Also es, ich mag den Spieler als Typ gerne. Man sieht diese Saison, was er wirklich für Cincinnati auch an Qualität ausmacht. Und ich würde den, wenn er nicht so teuer wäre, würde ich ihn super gerne in Miami sehen.
Okay, Rico?
Ich gehe da mit Joe Mixon. Einfach, weil wir einen Running Back gebräuchten könnten. So, hey, der kann auch Bälle fangen. So, hey, cooler Typ. Ja, weil, ja, das wäre, glaube ich, meine Wahl momentan, ja.
Ich kann inzwischen sogar blocken. Er hat, glaube ich, dieses Jahr noch keinen Pressure zugelassen seit der Bye-Week.
So, jetzt will ich denn erst recht, so.
Ich nehme die Wildcard, die ich gern schon im Draft gehabt hätte. Jonah Williams. Hat zwar noch nichts zeigen können, aber danke.
Er ist jetzt im Roster.
Ich glaube, das könnte ein Spieler werden wie Quentin Nelson. Von der Qualität her auch.
So, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber da ist recht.
Ja, das ist ja so meiner. Ja. Gut, dann darf Rico nach dem Ergebnis fragen.
Danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich nach dem Ergebnis fragen darf.
Sehr gerne.
Also, Steven, da du unser Gast bist, darfst du als erster das Ergebnis tippen.
Dass du die Dreistigkeit hast, darfst zu verwenden.
Hey, es liegt an dir, wie du tippst. Ja,
ich überlege gerade. Ich denke mal, wir werden in der ersten Halbzeit in Führung gehen, einfach wegen dem Laufspiel. Aber da wir einfach in der zweiten Hälfte schon die ganze Saison immer in der Kacke hauen, und zwar nicht positiv gemeint, ich denke mal, der rationale Mensch in mir hofft auch, ihr gewinnt 28-20.
Wow. Ihr klaut ja mir fast mein Ergebnis. Aber gut.
Also es ist, glaube ich, aber auch der erste Gast, den wir haben, der auf die Dolphins setzt.
Ja, es ist auch der erste Gast, wo die Mannschaft schlechter dasteht. Ach doch, Chrissy war letzte Woche da.
Von den Giants und von den Redskins war keiner da.
Stimmt. Genau. Gut, Glück gehabt. Ja, aber deswegen vielleicht. Tobi, du darfst dann aber, hau mal dein Ergebnis raus.
Ich denke 27-24 für die Dolphins. Also relativ high scoring.
Okay. Micho?
Ja, aufgrund der Schwäche der Secondary bei beiden gehe ich auch davon aus, dass es sehr high scoring wird und eng auch wird, weil, wie gesagt, die Teams relativ ausgeglichen sind. Und als Dolphin sage ich, wir gewinnen mit 34-27.
Okay. Ich wollte eigentlich 28-21 tippen, was ja quasi fast dem Tipp von Steven entspricht. Ich tippe das einfach, sonst hätte ich noch irgendwie, wäre ich mit beiden Mannschaften in die 30er gegangen. Aber ich bleibe bei 28-21. Es war ein bisschen langweilig, tut mir leid.
Ich finde es spannend und ich finde es schön, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir über 20 Punkte gemacht haben, das war Week 5 gegen die Cardinals.
Und ich sag auch, dass Devonta Parker dann über seine 1000 Receiving hat und über 10 Touchdowns und dass Joe Nixon seine Zahl an Touchdowns die Saison verdoppelt. Er hat jetzt 3. Oh. Und wird nach dem Spiel 6 haben.
Uha.
Ja, so.
Ja, das, ne?
So. Gut. Dann haben wir zumindest schon mal die Ergebnisse. Micho, jetzt darfst du noch deine goldene Frage stellen.
Genau, die Frage geht an Steven. Und zwar geht es da natürlich um das berühmte Tanking der Dolphins. Es geht darum, um diesen Ausverkauf, den viele gesagt haben. Und ich würde jetzt gern einfach mal wissen, und das, ich werde dazu auch nichts kommentieren. Ich werde dazu auch keinen Kommentar mehr danach abgeben, weil sonst rede ich mich danach in Rage. Aber meine Frage ist, aus Sicht eines Bengals-Fans, wie wirkte das Ganze? Was hat man über die Dolphins tatsächlich gedacht in dem Moment, wo Tunsil getradet wurde, wo Fitzpatrick getradet wurde, wo wir Spieler wie Robert Quinn zum Beispiel verkauft haben oder Ryan Tannehill abgegeben haben? Was ist wirklich das, was man als Franchise oder als Fan einer anderen Franchise dann denkt? Ohne Hintergrundinformationen in dem Moment natürlich zu haben.
Also ich habe die Dolphins dafür eigentlich sehr gelobt. Weil für mich war einfach, okay, man hat kalkuliert, wie die Saison wahrscheinlich verlaufen wird. Man hat seine Konsequenzen rausgezogen, hat gemeint, okay, nein, wir machen einen Rebuild, wir haben einen neuen Coach, wir starten das Ganze neu, und man ist sehr konsequent dabei vorgegangen. Die Steelers beispielsweise habe ich bei dem Trade auch absolut ausgelacht, bis Fitzpatrick dann so gespielt hat, wie er gespielt hat. Auch gegen uns leider. Wie gesagt, Tanking ist was von der Ownership, von Front Office herkommt. Die Spieler wollen nicht tanken, die Coaches wollen nicht tanken. Darum macht ihr eigentlich für die Entscheidung, finde ich, auch eine gute Figur die Saison. Also ich fand's gut, und ich denke, nächstes Jahr wird die Saison bei euch auch ganz anders.
Hoffen wir es mal. Aber Das ist ja zumindest schon mal eine sehr vernünftige, also vernünftig ist immer relativ, aber eine sehr basierte Meinung und eine sehr wirklich gesettelte Statement, würde ich einfach mal sagen. Im Vergleich zu vielen anderen. Ja, so ist Tanking. Ihr verliert absichtlich.
Ich meine, man muss als Ownership oder als General Manager muss man halt sein Team, muss wissen, okay, was für Potenzial habe ich damit? Kann ich das Team bis nächstes Jahr umbauen, damit es wirklich mehr Potenzial hat? Oder stecke ich vielleicht vom Capspace her in solchen Engpässen, dass es keine Chance ist? Dann muss ich eben Capspace freimachen. Also ich habe mir so einen Teil von mir hat sich auch ein bisschen gewünscht, ey, schau doch mal, was wir für unsere Leute bekommen. Aber ich bin es da mal durchgegangen und
ich wollte gerade sagen, so ein Tyler Eifert und ein AJ Green, dafür müsstet ihr noch was bekommen. Weil
Eifert ist zu verletzungsanfällig. Und Green hat nur noch dieses Jahr Vertrag und war auch verletzt.
Ja, ich hätte so an die Patriots oder sowas gedacht, dass ich für den noch einen Fourth-Rounder oder einen Third-Rounder abgeben.
Die sind auch angekommen für ihn, aber wir haben abgewunken. Da ist Mike Brown eben stur. Ich glaube, die waren zur Trade-Deadline sogar im Urlaub in der Schweiz. da haben wir alle mit den Köpfen geschüttelt. Die haben gesagt, hey, wie wär's mal mit einem Linebacker? Mit sowas spielt man heutzutage. Nix.
Micho, hatte ich diese Antwort in Ekstase versetzt, beziehungsweise zufriedengestellt?
Sagen wir mal so, meine Frage ist beantwortet worden. Ich will, wie gesagt, ich will das fast nicht wieder auf.
Nee, ist gut. wir wissen, was du meinst dazu. Wir wissen, dass du total toll findest und zu 100% hinter dem Front Office stehst. Micho ist gerade abgehauen. Das war's dann.
Oh, ich krieg gerade Hate-Mail. Nein.
Er hat gesagt, er geht um halb. Also, pünktlich.
Er hat selber überzogen. Er wollte noch zwei Fragen stellen. Na, Micho, ist okay.
Ja, ich hab gesagt, ich lasse es unkommentiert stehen.
Finde ich gut. Finde ich schön. Da können wir uns nachher wieder zoffen im Chat. Wunderbar. So. Steven, dann möchte ich mal ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass du uns heute bereichert hast, so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet hast mit uns.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und dann hoffen wir einfach, dass die nächsten Jahre erfolgreicher werden für uns beide.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, die Dolphins bei einem Championship-Spiel wiederzusehen. Oder haben wir uns schon mal gesehen? Boah, das ist eine gute Frage.
Ich glaube nicht, aber dann müsste man ja schon fast in die 70er zurückgehen.
Ja, 80er, 70er, das wäre auch so die Richtung, die ich denken würde. Ah. Es könnte sein, dass es mal so ein Dan Marino, Boomer Esiason-Duell gab.
Okay. Nicht, dass ich wüsste, aber naja.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, da war ich
noch klein. Du bist ja auch noch jung, Rico. Wenn sich die fast 40-Jährigen unterhalten, ne?
Dann, ich bin ja ruhig. Weißt du, wenn der Kuchen redet, hat der Krümel Pause.
Ja, ja. Oder wenn sich die alten Säcke über die alten Zeiten unterhalten, dann könnt ihr Jungs nicht mithalten.
Genau so läuft es.
Ja.
Oh, sehr schön. Oh, ihr seid mir welche.
Ja,
wunderbar. Möchte denn noch irgendwer vorher was loswerden? Bevor ich jetzt den Deckel drauf mache, wie Micho, glaube ich, immer sagt.
Nein.
Ich glaube, danke für die angenehme Gesellschaft.
Ja, das natürlich. Danke auf jeden Fall. Rückeinladungen werden gerne angenommen und wenn wir uns mal unter besseren Voraussetzungen das nächste Mal wieder treffen, wäre ich auch dankbar drum.
Hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wunderbar, dann würde ich sagen, das war euer Dolphins Drive und wir sehen uns am Sonntag beim Spiel und dann erst in der nächsten Woche wieder. Gehabet euch wohl.
Ciao.
Tschö, tschö.
Good fight, good night.